Sie steht im Buch
Römer, Kapitel 1, Vers 17, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung.
Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt.
Habt ihr gemerkt, dass wir gerade das evangelische Glaubensbekenntnis gesungen haben? Das fand ich gut. Und ich möchte einfach mal ganz herzlich Danke sagen, Ellen, und auch dem Musikteam, das wirklich auch diese Predigt sehr, sehr gut vorbereitet hat. Ja, wir haben eigentlich schon das volle Evangelium gehört. Ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr predigen. Ja, viel vom Glauben, viel von der Gnade, von Christus und vom Wort Gottes. Aber ich will trotzdem predigen. Ich hoffe, ihr könnt zuhören. Zunächst einmal muss ich noch ein Gruß loswerden. Ich war ja auch wieder in Flörsheim-Wicker und habe dort gepredigt und die Gemeinde lässt euch herzlich grüßen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Das ist das Morgengebet Dr. Martin Luthers. Und mit diesem Morgengebet möchte ich diese Predigt beginnen. Diese Kanzel wackelt hier. Ja. Junge, Junge. Möchte ich diese Predigt beginnen, auch wenn vielleicht manche Silbe eine alte Sprache anklingen lässt, ist doch der Inhalt für uns aktuell so wie eh und je. In diesem Jahr, das hat Ellen auch schon gesagt, feiert die evangelische Christenheit, zu der ja auch wir gehören, das 500. Jahr der Reformation. Und am letzten Tag in diesem Monat ist der Reformationstag sogar ein gesetzlicher Feiertag. Da könnt ihr ausschlafen oder in die Kirche gehen. Wie gehen wir Christen aus den Freikirchen und auch aus der Gemeinde Gottes damit um? Was wissen wir von dem Ereignis, dass nicht nur Deutschland, das Stammland der Reformation, sondern Europa und die Welt grundlegend verändert hat? Laut dem Meinungsforschungsinstitut INSA, einem der wirklich verlässlichsten Meinungsforschungsinstitute, wissen weniger als die Hälfte der 18- bis 24-jährigen jungen Menschen mit dem Reformationsjahr etwas anzufangen und haben kaum etwas davon gehört. Und viele Jahrzehnte haben gerade auch Freikirchler, einschließlich unser freikirchlicher Bund der Gemeinde Gottes, das Reformationsfest eher nachlässig gestreift und uns kaum damit identifiziert. Meines Erachtens nach ein sehr nachlässiges Versäumnis, denn die Entstehung unserer eigenen Gemeindebewegung in den USA nach dem amerikanischen Bürgerkrieg ab 1867 verstand sich bis in die 1980er Jahre zwar auch als Reformationsbewegung, die heraus wollte aus einem kirchlichen Vereinswesen zurück zur vollen Wahrheit der Bibel, ist aber leider immer nur eine relativ kleine Bewegung geblieben und hatte und hat auch heute nur wenig Einfluss in die Gesellschaft hinein. Während die Reformation durch Luther den Menschen die Bibel zugänglich machte und auch der Anfang des Sozialsystems einschließlich der Schulpflicht gewesen ist. Die Reformation durch Martin Luther im Jahr 1517 also lange bevor die Bewegung der Gemeinde Gottes entstand, geschah in einer Zeit voller Spannungen und Konflikte. Es war die Übergangszeit zwischen oder vom Mittelalter zur Neuzeit. Die katholische Kirche war innerlich zu einem verweltlichten Papsttum heruntergekommen, kann man sagen. Biblisches Evangelium und Lehre hatte sich über weite Strecken von der Heiligen Schrift entfernt. Papst und Heiligenkult und Ablasshandel blühte, also Vergebung der Sünden, weil man sich davon freikaufen konnte, wobei dann das Geld in den Bau des Petersdoms nach Rom floss. Das Evangelium von Jesus Christus dagegen wurde den Menschen vorenthalten. Und Martin Luther, der 1483 in Eisleben geboren wurde, studierte zwischen seinem 17. und 21. Lebensjahr zunächst Jura in der Universitätsstadt Erfurt. 1505 jedoch machte er eine erschütternde Erfahrung, die sein Leben total auf den Kopf stellen sollte. Als er während eines Gewitters von einem Blitz zu Boden geworfen wurde, da rief er, der bis dahin ein sehr freizügiges Leben geführt hatte, ganz spontan und in seiner grauenvollen Angst zur heiligen Anna: Ich will ein besserer Mensch werden, ich will Mönch werden. Und dieses Gelübde löste er dann tatsächlich schon 2 Wochen später ein, gegen den Willen seines Vaters, der der katholischen Kirche eher verachtend gegenüberstand, trat er in das Augustinerkloster in Erfurt ein, und schon 2 Jahre später wurde er zum Priester geweiht und wiederum 2 Jahre später promovierte er zum Doktor der Theologie. Martin Luther wollte nur noch Gott hingegeben sein. Aber was er weder im Kloster noch beim Studieren seiner lateinischen Bibel nicht erlebte, das war, dass seine Sehnsucht nach einem gnädigen Gott, der ihn liebte, erfüllt wurde. Wie ich schon sagte, gab es die Bibel in der damaligen Zeit eben noch nicht in der deutschen Sprache. Sie wurde dem einfachen Volk bewusst vorenthalten. Der Gottesdienst wurde in Lateinisch abgehalten, das eben nur der gebildete Klerus und die Priester verstanden. Dem Volk dagegen wurde buchstäblich die Hölle heiß gemacht. Das heißt, es wurde viel Angst vor der Höllenstrafe, vor dem ewigen Verdammnis gepredigt. Die Menschen standen ständig unter dem Druck, zur Beichte zu gehen, um die Strafen, die ihnen für ihre Sünden angedroht wurden, irgendwie tilgen zu können, um ihr Gewissen erleichtern zu können. Luther selber kannte es auch nicht anders. Und er hat bestimmt regelmäßig als Mönch den Menschen, die in die Beichte kamen, Rosenkranzgebete, viele Vaterunsergebete, Reue, Buße, fromme Werke, Pilgerfahrten nach Rom und dergleichen mehr verordnet. Aber als dann das Ablasswesen sich im Auftrag der Kirche zu einem boomenden Handel und Geschäft ausbreitete, begehrte Luther immer mehr dagegen auf. Er war bereits so tief im Verständnis der neutestamentlichen Lehre angekommen, dass er wusste, von Sünde kann man sich nicht freikaufen. Er machte diese Erfahrung ja selber jeden Tag und erlebte, dass er alles, was es an Bösen in seinem Herzen gab, weder durch Selbstkarteiung, also Selbstbestrafung, noch durch fromme Gebete und Werke loswerden konnte. Und als dann seine Kirche anfing, den Menschen Geld abzupressen, indem sie Erleichterung des Gewissens und Vergebung der Sünden durch den Kauf von Ablassbriefen versprach, also Bestätigung, dass ihre Sünden für eine Zeit lang getilgt seien, da wurde Luther wach. Sobald das Geld in den Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, verkündete zum Beispiel der Priester Tetzel und sammelte so Geld für Rom, auch von den Ärmsten der Armen. Luther verurteilte diese unbiblische Praxis aufs Schärfste und ging laut dagegen an. Und man kann vielleicht sagen, dass der Heilige Geist schon längst angefangen hatte, ihn für die wahre Erkenntnis des Wortes Gottes vorzubereiten. In einem Frühjahr, man weiß nicht ganz genau, es war zwischen den Jahren 1513 und 1518, da passierte es dann. Luther machte nicht nur die Entdeckung die seinen eigenen Glauben revolutionieren sollte, sondern die zur Reformation und zur Abspaltung des evangelischen Glaubens von Rom führte und eine neue Kirche zur Folge hatte. Eine weitere Folge davon war, dass er die Bibel in deutscher Sprache übersetzte und seinem Volk gab. Was war geschehen? Als eifriger Bibelleser machte er beim Studium des Römerbriefes, nicht nur des einen Verses, den wir erst hier gelesen haben und gesehen haben, die Entdeckung, dass der Mensch eben nicht durch fromme Anstrengungen und Werke selig wird, sondern schlicht und einfach durch den Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Und so las er unter anderem eben auch in Römer 1, Vers 17, denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Ich habe jetzt hier die Luther, das war erst die Neue Genfer Übersetzung, besser verständlich. Darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also sein ganzes christliches Leben war ein einziges Bemühen gewesen, vor Gott gerecht zu werden. Alles hatte er dafür getan, sich selber viele Bußen auferlegt, seinen Körper gezüchtigt, sein ausschweifendes Leben aufgegeben und war trotzdem nie zur Gewissheit gekommen, dass er vor Gott recht sein könnte. Die Suche nach einem gnädigen Gott, der ihn liebt, war bis dahin ohne jedes Ergebnis geblieben. Die Suche nach einem gnädigen Gott statt nach einem strafenden Gott beschäftigt heute kaum noch die Menschen. Ist das nicht so, dass auch wir Christen diesen gnädigen Gott eher weniger auf unserer Agenda haben? Vielleicht noch in manchen Liedern, aber wie ist es in unseren Herzen? Sind wir uns nicht schon allzu sicher geworden? Haben wir es uns nicht stattdessen ziemlich gut, oft auch in einem Stimmungs- und Gefühlsglauben eingerichtet? Schwerpunkt: Gott ist unendlich gut und groß und gnädig. Ihm gebührt staunend Anbetung und Lobpreis. Die Frage, ob der, der auch heilig ist, seinen Anspruch an uns anmelden darf, ihm nachzufolgen, und zwar indem wir unser Kreuz auf uns nehmen, indem wir bereit sind, unsere eigenen Wege aufzugeben, indem wir bereit sind, ihn in unsere Pläne hineinsprechen zu lassen und ihn zur Priorität über alle unsere Lebensbereiche und Entscheidungen zu machen, spielt sie eine richtungsweisende Rolle in unserem glücklichen Glauben? Natürlich, wir haben selbstverständlich keinen einzigen Grund für einen eingeschüchterten, angstbesetzten, gesetzlich geprägten Glauben. Niemand, der Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen hat und ihm treu nachfolgt, muss mehr in Unsicherheit leben, ob er vor Gott ausreicht. Und dennoch täte es uns gut, manchmal etwas mehr in die Tiefe des Glaubens zu gehen. Dem Anspruch Jesu und seinem Wort an mich persönlich mehr Aufmerksamkeit einzuräumen, der Stimme des Heiligen Geistes mehr Gehör zu geben und auch die Frage zuzulassen: Lebe ich, Herr, wie du es willst und für mich vorgesehen hast? Ist dein lebendiges Wort noch meine Richtschnur, durch das du mich in Verbindung mit dir hältst, durch das ich dein Herz schlagen höre? Durch das ich aufgebaut werde, durch das ich aber auch die Stopps hören kann, die du mir zurufst. Für Martin Luther erschloss sich der Glaube an Gott auf einmal ganz neu. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer glaubt, ist gerecht. Als der Heilige Geist ihm für diese Erkenntnis seine Augen öffnete, da konnte er nur noch sagen: Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Türen in das Paradies eingetreten. Warum war diese Erkenntnis für Luther so revolutionär? Weil er bis dahin Gerechtigkeit Gottes nur als strafende Gerechtigkeit kannte, die dem Menschen nach seinen Taten vergilt. Ich habe das auch schon in unserer Gemeinde gehört. Bei dem einen oder anderen, der plötzlich schwer krank wurde, ob das ob das nicht eine Strafe Gottes ist, weil ich nicht genug gewesen bin? Wer aber kann denn so gut sein, so perfekt vor Gott? Wessen Tun reicht denn wirklich aus, um Gott zufriedenstellen zu können? In einem seiner Lieder drückt Martin Luther es so aus: Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem allerbesten Leben. Die Erkenntnis, dass Jesus Christus mit seinem Erlösungswerk am Kreuz und mit seiner Auferstehung alles enthält, damit jeder, der daran glaubt, vor Gott gerecht ist, hat nicht nur eine neue, lebendige Gemeinde hervorgebracht, sondern bis heute auch viele praktische Auswirkungen, die von unserem Land in die ganze Welt hineinwirken. Im Hauskreisfeierabend am Freitag, am 27. Oktober, werde ich dazu noch einiges ausführen. Wohin ich uns aber jetzt gerne noch mitnehmen möchte, und zwar in kurzer Form, das sind eben diese vier besonderen Erkenntnisse der Bibel, die zum Kern unseres Glaubens gehören, wie Ellen es schon gesagt hat, ja zum Fundament unseres Glaubens und die einen wirklich befreiten Glauben ausmachen. Ein Glauben, ja, der Freude in uns hervorbringt und auch Begeisterung für unseren Herrn. Vier Solis für ein Halleluja. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Also diese schmissige Überschrift, die kommt nicht aus meiner Weisheit. Die habe ich abgekupfert, ja, aus einem Artikel des ehemaligen Direktors der Magdeburger Medien, Jürgen Mette. Aber sie heißt nichts anderes als schlicht und einfach: Vier Alleins, die zu einem Lobpreis Gottes führen. Vier Alleins, die zum Lobpreis Gottes führen. Vier Solis für ein Halleluja. Das erste Soli, Sola Scriptura, das ist lateinisch und heißt nichts anderes als allein die Schrift. Scriptura, nicht? Skript, hört man schon heraus. Sola Scriptura, allein die Schrift. Meine Geschwister und Hörer, diese Erkenntnis, allein das Wort Gottes, die Schrift, die Heilige Schrift, war damals revolutionär. Denn der von Rom verbreitete Glaube richtete sich ja auf vieles, was mit der Lehre der Bibel kaum noch etwas zu tun hatte. Neben der Bibel galt so zum Beispiel das Wort des Papstes als sogenannter Stellvertreter Christi auf Erden. Was er ex cathedra verkündete, das meint vom Stuhl Petri aus, also im Rahmen seines Lehramtes, das galt als unwiderrufliches Dogma, also als lehrmäßiges Gesetz und wurde der Bibel gleichgestellt. Und so gibt es viele katholische Dogmen, die heute genauso wie damals gelten und eine Einheit auch der beiden Großkirchen bisher nicht ermöglicht haben. Und es gehört eben auch dazu, zu diesem Dogmen, der Stellvertreter Christi Anspruch des Papstes. Wo finden wir das in der Bibel? Aber auch, dass sich die katholische Kirche als allein selig machende Kirche versteht. Und dann ist da das Eucharistieverständnis, die Lehre vom Abendmahl, nach der nur der geweihte Priester das Abendmahl austeilen darf und wo Brot und Wein sich buchstäblich auf zauberhafte Weise in den tatsächlichen Leib und das tatsächliche, wirkliche Blut Jesu Christi verwandeln. Und auch die Marien- und Heiligenverehrung gehört dazu, die als Mittler zu Gott hin verstanden werden und zu denen gebetet werden darf. Trotz aller ökumenischen Bestrebungen der beiden großen Glaubensrichtungen und vieler guter Schritte auch aufeinander zu, konnte es bisher nicht zu einer Wiedervereinigung kommen, weil eben die katholischen Dogmen es nicht zulassen. Martin Luther erkannte immer mehr die Irrtümer seiner ehemaligen Kirche und prangerte sie in vielen Schriften so sehr an, dass er schließlich, wie die meisten von uns sicherlich auch schon wissen, vielleicht auch die den Luther-Film gesehen haben, dass er schließlich bekämpft und am Ende exkommuniziert wurde. Er wurde gedrängt zu widerrufen. Alles das, was er als falsch erkannt hatte und als unbiblisch, zu widerrufen, er wurde letztendlich, als er sich weigerte, exkommuniziert, das heißt aus der Kirche ausgeschlossen. Heute hat besonders für uns als Christen in den Freikirchen und auch in unserem Gemeindebund diese biblische Wahrheit, die Schrift allein, manchmal eine andere Gewichtung bekommen. Vielleicht wird die Gemeinde, vielleicht deswegen, weil die Gemeinde Jesu Christi heute auch von einem Strömungsglauben angefochten wird. So nenne ich es einfach mal. Glaube, der nicht mehr tief im Wort Gottes verankert ist mit einer gesunden Theologie und Lehre, sondern der sich dem Mainstream der heutigen Zeit, der heutigen Gesellschaft angepasst hat. Gottes Wort und die Überzeugung, dass der Heilige Geist dadurch wirkt, aber auch zur Verantwortung herausfordert, den Glauben zu leben. Ja, Menschen zu diesem Glauben zu führen und so dem Missionsbefehl Jesu gehorsam zu sein, scheint immer mehr zu verschwimmen und durch einen, ich nenne das einfach mal so plakativ, ja, durch einen ich-bezogenen Wohlfühlglauben aufgesaugt zu werden. Und einen Grund dafür, meine lieben Geschwister und Zuhörer, sehe ich darin, dass viele Christen nicht mehr regelmäßig die Bibel lesen, geschweige denn sie studieren, sondern dass es ihnen ausreicht, durch die Gemeinde mit dem Wort bedient zu werden. Von den Juden, denen der Apostel Paulus und sein Begleiter Silas während der zweiten Missionsreise in Beröa das Evangelium predigten, heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 11, sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Und von der ersten Gemeinde wissen wir das auch. Wir werden heute jeden Tag mit Wissen und Lehren und Informationen buchstäblich überflutet und können doch feststellen, dass nur die Botschaft der Bibel, der Schrift, unser Herz zur Ruhe und zum Frieden bringen vermag und uns erfüllen kann. Der Präses des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden, Ansgar Hösting, der spricht mir aus dem Herzen, wenn er sagt, die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist nicht vom Himmel gefallen, sondern in der Geschichte entstanden. Sie wurde von Menschen geschrieben. Aber das Besondere ist ja genau das, Gott hat sich in menschlichen Worten offenbart. Die Bibel ist das Wort von Menschen und als solches Wort von Gott. Diese einzigartige Verbindung hat es mir angetan. Die zentrale Botschaft der Bibel ist Jesus Christus, aber es ist nicht die einzige Botschaft der Bibel. Die Bibel erzählt Gottes Geschichte mit den Menschen. Sie widerspricht mir und meinen egoistischen Plänen. Sie tröstet mich, sie macht mir Mut, sie gibt mir ein Fundament für mein Leben und auch für mein Sterben. Sie ist manchmal schwer zu verstehen, aber manchmal glasklar. Die Bibel ist schriftgewordenes Wort Gottes. Gottes Wort, allein die Schrift, ist das noch dein und unser Bekenntnis? Das zweite Sola, Sola Fide. Wisst ihr, was das heißt? Alle, die Latein hatten, wissen das, nicht? Allein der Glaube, Sola Fide, allein der Glaube. Luthers Glaube war bis dahin ein sehr anstrengender Glaube, ein Leistungsglaube, weil ihm zugrunde lag, dass man sich das Heil bei Gott verdienen muss. Sündenvergebung kann nur geschehen, wenn man Gott gnädig stimmt und ihm beweist, wie ernst wir es meinen, wie fromm wir sind, wie intensiv wir beten und wie perfekt wir sein Wort versuchen einzuhalten. Als Mönch, der viel Zeit zum Gebet und zum Nachdenken hatte, wurde Luther immer wieder von Zweifeln und Anfechtungen heimgesucht. Sein Glaube, niemals gut genug für Gott zu sein, erzeugte in ihm ständige Gewissensqualen. Kennst du das auch, dieses Gefühl, ich reiche nicht aus vor Gott mit meinem Glauben? Ich habe nicht genug getan, nicht genug gebetet, nicht genug bereut, nicht genug gebüßt. Solche Empfindungen gibt es. Besonders dann, wenn man sich der Vollkommenheit Gottes bewusst wird und die eigene Erbärmlichkeit überdeutlich wird. Luther versuchte, diese innere Zerrissenheit, möchte ich einfach mal sagen, durch alles Mögliche aus sich herauszuzwingen, ohne Erfolg. Und dann eben sein Schlüsselerlebnis sozusagen als Geschenk des Heiligen Geistes, wer glaubt, wird selig. Wer glaubt, ist gerecht. Dieser biblische Aspekt kann gar nicht oft genug gepredigt werden. Wer glaubt, dass die Erlösung durch Jesus Christus der ausreichende Freikaufpreis für Schuld und Sünde ist, der ist in Gottes Augen gerecht. Der ist Gott recht. Den hat Gott für sich passend gemacht. Der muss sich nicht mehr selber versuchen, passender zu machen. Das war auch das schlichte Evangelium, das Petrus dem Gefängnisdirektor von Philippi zurief, nachdem durch Gottes Kraft auf einmal alle Gefängniszellen aufgeschlagen und alle Gefangenen die Ketten abgefallen waren. Und als er die Fluchtkatastrophe voraussah und Selbstmord begehen wollte. Wir sind noch alle hier, rief Petrus. Wie ist das möglich? Konnte ja eigentlich nur die Reaktion des Mannes sein. Und als ihm langsam oder vielleicht auch ganz plötzlich dämmerte, dass hier etwas Übernatürliches geschehen war, das mit diesen beiden Christuszeugen zu tun haben musste, da war seine zutiefst richtige Frage: Liebe Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Petrus antwortete dann nicht: Du musst sofort dein Leben ändern. Du musst den Job hier im Gefängnis sofort kündigen. Nein, sondern er sagte schlicht und einfach: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Mehr nicht. Kann Glaube wirklich retten? In unserer Welt gilt Glaube als unwissenschaftlich oder als Privatsache. Ja, vor allen Dingen als Privatsache. Bei Gott aber macht er unsere Beziehung zu ihm aus. Glaube an ihn heißt, ihn dadurch zu ehren, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Es gibt nur wenige Menschen, denen wir voll und ganz vertrauen. Aber bei Gott ist das die Grundsubstanz, möchte ich einmal sagen. Gut, Glaube bleibt zwar immer ein Wagnis, weil er uns eben nicht hinter den Horizont schauen lässt und weil sich darin eben die Echtheit und Lebensverbindung zu Gott erweist. Aber der Glaubende, der dem vertraut, der Weg, Wahrheit und Leben ist, der findet darin Frieden und Geborgenheit. Martin Luther fasste seine persönliche Glaubenserkenntnis in einer Aussage zusammen, die er auch in seinem kleinen Katechismus, also in dem kleinen Lehrbuch des christlichen Glaubens, veröffentlicht hat. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Nicht aus eigener Kraft. Sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im rechten einigen Glauben, in welchem er mir und allen Gläubigen alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tag mich und alle Toten auferwecken wird und mir und allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. Und das dritte Solus. Solus Christus. Jetzt wissen wir schon, was das heißt, nicht? Allein Christus. Also mit dieser Erkenntnis sind wir alle vertraut. Darauf gründet sich unser Glaube und unser geistliches Leben. Und doch muss ich fragen, ist das nicht auch ein wenig extrem? Alleine nur Jesus Christus? Was ist denn mit all den anderen, die an etwas anderes oder an jemand anderen glauben? All die Religionen zum Beispiel, sind die denn alle falsch? Also, ich werde euch darauf keine Antwort geben. Aber Gott mutet uns diesen exklusiven Glauben zu. Es gibt keinen anderen Weg, einen gnädigen und liebenden Gott zu erfahren, als alleine über Jesus Christus. Paulus hat das bei seiner oder nach seiner Bekehrung sofort begriffen. Sein Glaube war durch und durch ein Christusglaube. Viele seiner biblischen Aussagen sprechen davon: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Konnte er sagen, ja, warum denn? Weil er wusste, wenn ich sterbe, dann werde ich bei meinem Retter sein. Gewinn. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Christus allein war sein Lebensziel, gegen den ihm alle anderen seiner Vorzüge, und er hatte sehr viele, nichts mehr bedeuteten. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Leben durch Jesus Christus. Und Petrus, unter dem Druck durch Priester und Schriftgelehrte, die ihm verbieten wollten, das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen, er kannte nur diese einzige mutige Antwort: Es ist in keinem anderen Heil und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen, als allein der Name Jesus Christus. Christus macht immer den Unterschied. Und es ist sicher schon eine Herausforderung in unserer heutigen Zeit, an uns zu ihm zu stehen und ihn als den Weg und die Wahrheit und das Leben zu bekennen. Das war von Anfang an und ist bis heute ein Ärgernis in einer Welt, die sich ihre eigenen Erlösungswege und Götter sucht und fabriziert. Und es ist sogar heute ein Ärgernis bis in Luthers Kirche hinein, in der sich alles auf Harmonie und Frieden mit anderen Religionen richtet. Christus allein stört, gefährdet den religiösen Frieden. Dabei ist nur er es, der Einheit und Frieden schaffen kann. Nur er kann von sich sagen: Ich und der Vater sind eins. Ich möchte allerdings auch hier nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Es gibt viele evangelische Kirchengemeinden mit gläubigen Pastoren und Pfarrern. Gott sei Lob und Dank, und wir können nur beten für sie. Sie versuchen wirklich treu, ja, das Evangelium ja in einer Kirche zu predigen und werden sehr häufig auch ausgegrenzt. Also mit unserem Bekenntnis Christus allein stehen wir nicht alleine da. Es gibt viele, die sich nicht irre machen lassen, weil sie Jesus kennengelernt haben und weil sie von ihm erkannt worden sind. Auch Jürgen Mette, also dieser ehemalige Direktor der Marburger Medien, der schwer an Parkinson leidet und dennoch, wo immer er kann, Jesus allein bezeugt, er schreibt in einem Artikel: Wir folgen Christus. Sein Leben, sein Dienst, sein Leiden, Sterben und Auferstehen sind Maßstab und Krisis unseres Lebens. Er ist der Erretter und Erlöser, sonst keiner. Sein Wesen ist Liebe. Er hat uns aus Gnade freigekauft. Wir dienen Christus aus Dankbarkeit. Wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. So durchdringt Christus unser Leben, die Gemeinde und auch die Gesellschaft. Und wenn ich jetzt noch Martin Luther zitiere mit dieser Aussage: Wenn du mir Christus wegnimmst, dann geht alles verloren. Dann dürfen wir persönlich uns auch Gedanken darüber machen, wer Jesus Christus denn ganz konkret für uns ist. Und damit komme ich zum letzten Sola, Sola Gratia. Das wissen wir auch alle, nicht? Was das heißt, alleine die Gnade. Also gerecht vor Gott durch Glauben. Das ist auch Glaube daran, dass unser Glaube, wie hat Ellen das so schön deutlich gemacht hier, ein Geschenk ist. Unser Glaube ist Geschenk. Nichts, was du dir erarbeitet oder verdient hast, kann sich keiner erarbeiten und verdienen. In dem Journal Luther, eine Entdeckungsreise, las ich einen Artikel von Dr. Erhard Berneburg über Gnade. Er schreibt: Als Christ glaube ich, Gott ist gnädig. Gott will, also das gibt es in vielen, vielen anderen Religionen nicht. Gott ist gnädig. Gott will mir und allen Menschen gnädig begegnen. Gott sucht die Nähe zum Menschen so sehr, dass er in Jesus Christus selber Mensch wird. Er möchte uns berühren, auf uns hören, zu uns sprechen, uns aufrichten. Und während wir im alltäglichen Leben ständig unter Druck stehen, ob wir dem Urteil der anderen standhalten oder davor bestehen können, während wir einen Großteil unseres Lebens damit zubringen, unser Dasein zu rechtfertigen: Bin ich gut genug, schnell genug, schön genug, intelligent genug? Schenkt Gott uns Anerkennung und Rechtfertigung ohne jede Vorbedingung. Gnade bedeutet Freispruch statt Anklage und Urteil. Und die Garantie für diese Gnade ist der stellvertretende Tod Jesu und seine Auferweckung. Und diese Zuwendung, diese Gnade Gottes geschieht, ohne dass der Mensch, du und ich, etwas dazu leisten oder verdienen könnten. Sie ist Geschenk aus lauter Liebe. Diese Gnade weckt meinen Glauben, diese Gnade ist lebensverändernd und im Glanz dieser Gnade erstrahlt mein Leben neu. Also bei dieser Definition sage ich einfach mal von Gnade, da muss uns das Herz aufgehen. Mir ging es jedenfalls auf, ich habe mich so gefreut. Damit kann ich mich so richtig identifizieren. Und genau, denn das genau schreibt ja auch Paulus in Römer 3, Vers 24. Wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ich denke, jeder, der Jesus in seinem Leben angenommen hat oder aufgenommen hat, stimmt damit überein. Aber welche Auswirkungen hat diese Gnade in unserem Leben und in unserem Alltag? Hat sie Auswirkungen? Hat diese Gnade dich gnädiger gemacht gegenüber deinem Nächsten? Hat diese Gnade dich liebevoller gemacht? Trägt sie dazu bei, mit deinem Urteil und Reden über jemanden zurückhaltender zu sein? Macht sie dich ehrlicher? Und können andere an dir spüren, dass du die Gnade Gottes in Jesus Christus kennst? Das Geschenk der Gnade Gottes, das führt nicht nur in ein befreites und von Freude und Dankbarkeit erfülltes Leben, sondern Gnade wird zur Aufgabe. Die vier Solis, allein das Wort, allein der Glaube, allein Christus, allein die Gnade, haben alles oder beinhalten alles, was wir einer Welt, die von Sehnsucht nach Leben nur so schreit, geben können. Und nur in diesen Geschenken Gottes ist echte Befriedigung enthalten. Reformation ist nicht seit 500 Jahren mittelalterliche Vergangenheit, sondern will jetzt und heute und immer wieder durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, in mir und in dir geschehen. Und zwar, wenn wir das Wort, die Bibel, zu unserer richtungsweisenden Priorität machen oder sein lassen. Und wenn der Glaube an das Erlösungswerk Jesu uns verändert hat und ständig verändern darf. Und wenn Christus und nur er alleine meinen und deinen Glauben jeden Tag neu beleben und erfüllen darf. Und wenn wir aus seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen und sie leben und sie weitergeben. Ich wünsche uns, dass dieses Fundament für uns wirklich der Grund für einen frohmachenden Glauben wird. Amen.